Ich habe es gesagt, die geopolitische Lage hat sich stark verschärft. Das VBS wird deshalb auch Arbeiten aufnehmen, um die Luftverteidigung über diese vorliegende Beschaffung hinaus zu stärken.
Der Verteidigungsminister der Schweiz spricht hier über die geplante Beschaffung von Kampfjets. Quasi zeitgleich hat der Schweizer Bundesrat vor einigen Tagen eine neue sicherheitspolitische Strategie vorgestellt. Die starre Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden sei nicht mehr gegeben, heißt es da. Die Sicherheitslage habe sich verschärft, darauf müsse man reagieren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Wie man sich besser wappnet gegen Angriffe von außen, das wird in der Schweiz gerade diskutiert. In einem Punkt ist sie allerdings schon deutlich besser auf einen Ernstfall vorbereitet als die meisten anderen Länder. Sie hat so viele Bunker, dass quasi alle Schweizerinnen und Schweizer im Fall der Fälle darin Schutz finden würden. Katrin Hondl hat sich das für uns angeschaut.
So. Der Genfer Anwalt Julien Tron führt in den Keller seines Einfamilienhauses.
So, das ist die Tür, die berühmte Tür. Ganz fett, hier kann man sehen.
Durch eine Panzertür mit zwei wuchtigen Hebeln geht es in den ca. 15 Quadratmeter großen Bunker.
Das heißt, hier sind die Betten, die Maschine, die die Luft bereinigt. Eine Toilette, die man haben muss, die natürlich nie benutzt worden ist.
Liegestellen, Belüftungsanlage, Notausgang, Trockenklosett. Das ist die Grundausstattung in jedem der rund 370.000 Schutzräume der Schweiz. In Julien Trons Privatbunker sieht es ansonsten übrigens aus wie in einem ganz normalen Familienkeller. Marmeladengläser, Christbaumschmuck, Gummistiefel lagern in Kisten und Regalen und müssen eben ausgeräumt werden im Katastrophen- oder Kriegsfall. Und in jedem Fall gilt, ob in Privathäusern wie bei Julien Tron oder in öffentlichen Bunkeranlagen, Schutzplätze gibt es für alle rund 9 Millionen Menschen im Land. Für Daniel Jordi, Zivilschutzchef im Berner Bundesamt für Bevölkerungsschutz, gehört diese Vorsorge zur Schweizer Kultur.
Dieses Vorbereitetsein und die Verankerung eben des Schutzes der Bevölkerung, ich glaube, das ist schon in der Schweiz tief verankert, ja. Vor allem bei der älteren Generation.
Im Falle eines Atomkrieges wäre ein längerer Aufenthalt in Schutzräumen unvermeidlich. Kürzlich durchgeführte Möblierungsversuche in einem Straßentunnel zeigen, wie im Notfall ein solcher längerer Aufenthalt aussehen würde.
So berichtete die Schweizer Filmwochenschau im September 1970. Der eidgenössische Bunkerbauboom geht zurück auf die Zeit des Kalten Krieges. Nachdem das neutrale Land von zwei Weltkriegen verschont geblieben war, wuchs angesichts der wettrüstenden Großmächte die Sorge vor neuen, auch atomaren Konflikten. Seit 1963 ist der Bau von Schutzräumen gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn in der Schweiz ein Haus gebaut wird, ein Wohnhaus, dann muss man entweder einen eigenen Schutzraum bauen, nach den Vorgaben unseres Amtes, oder wenn man das nicht machen will, dann muss man einen sogenannten Ersatzbeitrag bezahlen, mit dem dann die Gemeinde oder der Kanton öffentliche Schutzräume baut und mir einen Schutzplatz eben dafür zur Verfügung stellt.
Zum Beispiel am Stadtrand von Genf in einer Tiefgarage. Bunkerbauer Christian Sinigalia von der Firma Abri Protect hat hier sein bislang größtes Projekt realisiert.
On arrive dans un abri de 2000 places.
Wir kommen in einen Schutzraum mit mehr als 2000 Plätzen, sagt er und zeigt auf die riesige Parkplatzfläche. Das ist der größte Bunker von Genf und einer der größten der Schweiz. Ein normales Parkhaus. Im Kriegsfall schließen wir hier die Schiebetüren und fertig ist der Schutzraum.
Ici vous avez les portes coulissantes qu'on ferme et le bunker. Ici vous êtes dans le bunker.
Ob öffentlich oder privat, mindestens alle 10 Jahre werden alle Bunker in der Schweiz kontrolliert. Zuständig sind die Kantone, die entweder eigene Zivilschutzbeamte schicken oder Spezialfirmen beauftragen, wie die von Christian Sinigalia in Genf. Kontrollvisite im Keller eines Genfer Mehrfamilienhauses.
Alors ici, au niveau du joint, on est bien.
Die Dichtung der Lüftungsanlage ist in Ordnung, aber Sinigalia zeigt auf Staub und Spinnenweben am Notausgang. Ein absolutes No-Go für den Schweizer Bunkerinspekteur.
Il faut le nettoyer parce qu'en Suisse on aime que les choses soient propres en ordre. Donc ça, toile d'araignée, il faut tout nettoyer, que ce soit propre.
Die Besitzer müssen putzen, sagt er, Ohne Ordnung und Sauberkeit gehe es nicht in der Schweiz. Die Kosten für Unterhalt und Wartung der privaten Bunkeranlagen tragen die Hauseigentümer. Entsprechend unbeliebt seien seine Kontrollbesuche jahrzehntelang gewesen, sagt Bunkerinspekteur Sinigalia. Seit Russlands Großangriff auf die Ukraine hat sich das geändert. Früher haben die Leute das Gesicht verzogen und gemeckert. Jetzt freuen sie sich sogar, wenn wir kommen. Und am Anfang des Ukraine-Kriegs hatten wir sogar eine enorme Nachfrage nach freiwilligen Kontrollen, vor allem von Villenbesitzern. Darunter waren viele russische Oligarchen und vermögende Ukrainer. Die waren die Ersten, die ihre Bunker haben checken lassen.
Ukrainiens qui ont des propriétés ici en Suisse qui ont demandé les premiers à ce que leur abri soit 100% opérationnel.
Das Schweizer Bunker-Know-how ist auch beim deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz gefragt. Bei einem Arbeitstreffen wurde vor kurzem eine Absichtserklärung unterschrieben für Austausch und Zusammenarbeit mit den erfahrenen Schweizer Amtskollegen.
Pourquoi la Suisse s'est vraiment spécialisée dans les abris, c'est que nous sommes un tout petit pays.
Die Schweiz ist wirklich auf Schutzräume spezialisiert, sagt Bunker-Experte Sinigalia, weil wir als kleines Land nicht genug Männer haben, um uns gegen große Nationen zu verteidigen. Deshalb war es für die Schweiz wichtiger, sich zu schützen. Vielleicht hat Deutschland diesen Aspekt vernachlässigt, weil es historisch eher ein Land war, das andere Länder überfallen hat, anstatt sich selbst schützen zu müssen. Aber die Zeiten ändern sich.
Mais les temps changent, hélas.
Katrin Hondl war das über die Schutzräume in der Schweiz, die offenbar Konjunktur haben. Bunker allein reichen aber natürlich nicht, um die Bevölkerung zu schützen. Der Bundesrat der Schweiz will deshalb auf eine umfassende Sicherheit setzen. Wie das konkret gedacht ist, habe ich Pelvi Pulli gefragt. Sie ist stellvertretende Staatssekretärin für Sicherheitspolitik. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum braucht denn die Schweiz eine neue Sicherheitsstrategie und was genau soll da gestärkt werden?
Die Schweiz, also der Bundesrat, macht einen Bericht in regelmäßigen Abständen. Das letzte Mal war es im Jahr 21 und dann 22 ein Update nach dem Angriff Russlands gegen die Ukraine. Und wir machen solche Papiere und erstmals heißt die Strategie, um zu zeigen, wie sich die Sicherheitspolitik der Schweiz in den kommenden Jahren entwickeln soll. Wir haben eine Analyse gemacht der Sicherheitslage, der Bedrohungen und der Gefahren und wir sehen Handlungsbedarf in drei Stoßrichtungen. Also einerseits muss man die Resilienz der Gesellschaft stärken und der kritischen Infrastrukturen in einer Welt der hybriden Bedrohungen. Zweitens müssen wir auch die innere Sicherheit stärken, weil Themen wie Terrorismus oder organisierte Kriminalität weiterhin sehr präsent sind und auch sogar zunehmen diese Bedrohung. Und drittens müssen wir alles daran setzen, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu verbessern mit zwei Komponenten, unsere eigenen Anstrengungen in der Schweiz auch mit Mitteln und Lücken füllen bei den Fähigkeiten, das dringend ist, und zweitens die internationale Kooperation massiv verstärken.
Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden und uns Beispiele nennen?
Also wenn ich jetzt die erste Stoßrichtung nehme, das ist die Stärkung der Resilienz. Da wollen wir die ganze Gesellschaft ganz breit angehen. Wir wollen das Bewusstsein der Bevölkerung erhöhen durch Sensibilisierungsmaßnahmen. Wir haben da Bildungsangebote und auch Broschüren, die in Vorbereitung sind. Wir haben interdepartementale Koordination, um Beeinflussung und Desinformation besser zu kontern, zuerst mal erkennen und auch mit dem Ausland viel stärker auszutauschen. Und da geht es auch konkret um den Schutz der kritischen Infrastrukturen, zumal die Schweiz sehr vernetzt ist mit dem Ausland. Wir haben vor, sektorelle Mindestvorgaben zu produzieren. Wir haben letztlich eine Meldepflicht eingeführt für Meldung von Cybervorfällen. Das hat sehr gute Resultate gebracht. Wir wollen mehr üben, Krisenbewältigungsmechanismen verbessern. Wir wollen auch unsere Vorgaben bei der Landesversorgung, da geht es um Lagerhaltung, Eigenproduktion bei kritischen Gütern, verbessern.
Also welche Rolle kommt denn der Bevölkerung zu? Wie stark wird sie da eingebunden?
Also zuerst einmal ist in der Schweiz ist Praxis und Kultur, dass man sehr viel über politische Berichte des Bundesrats Strategien diskutiert. Gerade die Sicherheit, die alle angeht. Man sieht ja selber, jeder Mann, jede Frau, wie sich die Lage verschlechtert hat in Europa seit dem Angriff Russlands. Und wir haben auch eine allgemeine Wehrpflicht, also für Männer, Schweizer Männer. Und deshalb, wegen diesem Milizsystem, ist die Sicherheit ein alltägliches Thema bei der Bevölkerung. Und das ist die zivile Komponente, auch die kritischen Infrastrukturen, ganze Bevölkerungsschutz, Polizei, das sind die zivilen Bereiche. Aber wir dürfen nicht aus Acht lassen, die ganze militärische Verteidigungssicherheit, zumal eben die Bedrohungslage wirklich sehr drastisch sich verschlechtert hat in den letzten 2 Jahren. Und deshalb haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen auch für die Armee vorgesehen, für ihre Fähigkeiten und Mittel, Budget und auch Kooperation mit dem Ausland.
Wenn es um die Verteidigung geht, da gab es ja auch die Zusicherung, dass Kampfjets beschafft werden sollen. Das ist allerdings in der Diskussion und da ist die Akzeptanz in der Bevölkerung ja offensichtlich nicht so eindeutig. Wie ist es denn generell mit der Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Sicherheitsstrategie und auch für die Kosten, die das natürlich mit sich bringen wird?
Was Sie gerade betreffend die Beschaffung von Kampfflugzeugen erwähnt haben, ich möchte einfach daran erinnern, dass wir hatten eine Volksabstimmung über den Kauf von Kampfflugzeugen. Damals war der Typus nicht bekannt, sondern der Grundsatz. Und das wurde von der Stimmbevölkerung akzeptiert. Und jetzt geht es einfach darum, zu prüfen, wie kann man mit dem Umstand umgehen, dass die Kosten dieser gewählten Flugzeuge steigen und das Budget damals in der Volksabstimmung eigentlich festgelegt wurde. Das ist die Situation. Deshalb ist die Akzeptanz für diese Beschaffung schon gegeben. Jetzt für die Sicherheitsstrategie, wir machen hier keine Abstimmung, das ist auch keine Vorlage für das Parlament. Das ist eine breit angelegte Strategie mit insgesamt 45 Maßnahmen, die der Bundesrat vorgibt und die auch erstmals im Sinne eines Konzeptes, wie gesagt, dem Umfassen der Sicherheit viel stärker und enger monitoriert wird, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Das ist neu.
Vielen Dank für die Erläuterung. Es war zu lesen, dass diese Strategie im Grunde eine Art Zeitenwende ist. Würden Sie da mitgehen? Ist das für die Schweiz eine Zeitenwende und warum?
Also die Zeitenwende ist ganz bestimmt eingetreten in ganz Europa seit dem Krieg. Wir haben schon damals einige Monate später, also im September 2022, ein Update gemacht, also eine Aktualisierung der damaligen sicherheitspolitischen Strategie. Der hieß damals noch Bericht und wir haben auch die Konsequenzen des Angriffs Russlands auf die Ukraine aufmerksam gemacht und daraus schon bereits erste Schlussfolgerungen gezogen. Jetzt seither sind wieder 3 Jahre verstrichen und wir haben natürlich nicht einfach gewartet und geschaut, was kommt auf uns zu, sondern schon seit letztem Jahr, Sommer 24, haben wir eine neue Strategie in Angriff genommen. Und ja, man sieht natürlich, dass sich diese Bedrohungslage in der Form der hybriden Konfliktführung, die bereits Europa erfasst hat, auch die Schweiz, sehr konkret, sehr tangibel ist für die Schweiz. Und das geht dann bis hin zu einer möglichen Eskalation in Europa, inklusive auch militärische Bedrohung und Verteidigungssituation. Deshalb ist die Strategie sehr breit angelegt. Einerseits, um Robustheit zu erhöhen und unsere Fähigkeit auch bei Disruptionen, bei Vorfällen zu funktionieren. Das ist eben diese hybride Konfliktführung und darüber hinaus auch existenzielle Fragen effizienter und besser angehen zu können, nämlich die Sicherheit der Schweiz und natürlich ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen zu können.
Lässt sich denn erahnen, was das Ganze kosten wird und wie man diese Kosten stemmen wird?
Also es ist so, dass solche Strategien keinen Anspruch haben, den Preis direkt zu nennen. Es ist eine Absichtserklärung der Regierung, die sagt, das ist die Stoßrichtung, das ist die Marschrichtung, die will ich. Und das Budgetprozess ist sowieso geregelt. Das ist ein Vorhaben zwischen Parlament und dem Bundesrat, der Regierung. Das wird hier nicht tangiert. Also was hier gezeigt wird, ist, die Regierung sagt, das ist meine Absicht und die Maßnahmen soll man mir unterbreiten und jeweils natürlich die Ressourcen damit beantragen. Das ist das übliche System, das wir verfolgen.
Also keine Beträge, über die man diskutiert.
Das ist richtig, ja.
Frau Pulli, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gern geschehen. Danke für das Interesse.
Mit Pelvi Pulli habe ich über die Sicherheitsstrategie 2026 gesprochen, die die Schweiz gerade diskutiert. Die Bevölkerung, die soll auch sensibilisiert werden für Bedrohungen, wie wir gerade gehört haben. Ähnlich ist das in Finnland. Dort sollen Haushalte im Krisenfall in der Lage sein, sich mindestens 72 Stunden lang selbst zu versorgen. Egal, ob nun der Strom ausfällt oder es einen Angriff gibt. Wie gut das klappt, wollte Sophie Donges wissen.
Es ist wohl eine der sichersten Sportanlagen der Welt. Sie liegt 20 Meter tief unter der Erde, in den Fels hineingesprengt. Die Decke sieht aus wie in einer Höhle. Morgens trifft sich eine Gruppe zum Floorballspielen in einer Sporthalle, die gleichzeitig ein Schutzbunker ist. Nicolas Elomar macht gerade eine kurze Trinkpause am Rand des Spiels.
Im Moment denke ich schon häufiger, hoffentlich muss dieser Bunker nie genutzt werden. Früher, als die Welt noch in Ordnung war, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Doch heute mache ich das schon.
Neben den Sportplätzen gibt es hier einen Indoor-Spielplatz und ein Fitnessstudio. Das Besondere hier unten, alle Geräte, die gesamte Einrichtung ist so verbaut, dass sie im Fall eines Falles schnell zur Seite geschoben werden kann. Durch die langen, verzweigten Gänge findet man sich zunächst nicht zurecht. Tomi Rask vom finnischen Zivilschutz ist unser Guide durch dieses 15.000 Quadratmeter große Labyrinth. Wir laufen vorbei an großen, schweren Stahltüren.
Die erste Barrikade schützt vor der Explosion und der Hitze einer Waffe. Die zweite schützt die Menschen vor Giftgasen.
6.000 Menschen sollen hier unten sicher sein, wenn die Welt oben es nicht mehr ist. Tomi Rask geht mit bestimmtem Schritt voran, führt uns zu einem Lager. Hier liegen noch in Einzelteile zerlegt die Pritschen, die im Krisenfall für den Schlafsaal bestimmt sind.
You need to participate. It is a task for you. You three.
Alle müssen mit anpacken. Jeder bekommt eine Aufgabe. Ihr zum Beispiel würdet die Betten aufbauen. Man muss sich vorstellen, es wäre ein Krieg. Es wäre fürchterlich. Du würdest dir Sorgen machen um deine Liebsten, um einfach alles. Denn es ist wichtig für deine Psyche, eine Aufgabe zu haben.
On your mental health to have.
Für Trainingszwecke sind wenige Betten aufgebaut. Wobei Bett vielleicht gar nicht das richtige Wort ist. Es sind drei Plastikplanen aufgespannt in einer Art Hochbett, vielleicht 60 cm breit. Knapp 3 Quadratmeter Platz für 3 Menschen, die übereinander liegen. Kissen oder gar Decken, Fehlanzeige. Stattdessen Betten, die überirdische Explosionen aushalten.
Everything is shaking.
Alles wackelt. Es ist laut. Es ist nicht angenehm. Diese Betten sind gebaut worden, um Erschütterungen auszuhalten.
Tomi Rask wackelt an einem der Betten. Es schwankt ordentlich von links nach rechts. Der Plan für den Ernstfall sieht so aus. Die 6.000 Menschen hier unten werden in 3 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe schläft, eine Gruppe hat frei und eine Gruppe arbeitet. Nach 8 Stunden wird gewechselt. Der Bunker ist ein Null-Sterne-Hotel, so beschreibt es der Zivilschützer. Und zeigt uns die Toiletten bzw. das, was ein Klo sein würde. Nämlich einen Eimer und eine Plastiktüte, das war's. Abgetrennt durch dünne Stoffbahnen, man hört und riecht also alles. Im Krisenfall stehen hier hunderte solcher Toiletten eng an eng.
It's up to you.
Du allein bist für dein Klopapier verantwortlich. Jede Familie muss sich in den ersten 72 Stunden allein versorgen können. Alles, was du und deine Familie innerhalb dieser 72 Stunden brauchen, das solltest du zu Hause haben.
72 Stunden, genauso heißt das finnische Krisenprogramm. Das Ziel, 72 Stunden, also 3 Tage lang Selbstversorger sein können, inklusive Klopapier, dann würde der Staat einspringen. Getreidelager, medizinische Versorgung, Notfallsupermärkte. Der Staat braucht genau diese Zeit, um seine Notfallinfrastruktur in Gang zu bringen. Finnland hat ein umfassendes Bereitschaftsprogramm seit Jahrzehnten. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern hat Finnland seine Verteidigungsfähigkeit und den Zivilschutz nicht runtergefahren nach Ende des Kalten Krieges. Das Land hat sich immer als Grenzland zwischen Ost und West gefühlt und teilt mit Russland eine über 1300 Kilometer lange Grenze. Eine, die vorbildlich vorbereitet ist, ist Maija Aalto. Sie ist ehemalige Chemieingenieurin, heute Rentnerin. Und sie öffnet für uns die Schränke ihrer Abstellkammer. Darin unter anderem eine Taschenlampe, Rettungsdecken und ein Kurbelradio.
Im Zweifel fällt das Handynetz aus. Das Radio ist dann das einzige Kommunikationsmittel, das noch funktioniert.
In einer Ecke stehen Wasserflaschen, denn wenn der Strom weg ist, kommt irgendwann auch kein Wasser mehr aus dem Hahn. 2 Liter pro Tag und Person lautet die Empfehlung. Weiter geht's in die Küche. Maya zieht eine ihrer Schubladen heraus. Darin eine beeindruckende Sammlung an Konservendosen. Auf jede Dose hat sie einen Aufkleber geklebt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, damit man es sofort im Blick hat.
Die Idee hinter den Dosen? Es ist am einfachsten, wenn man Essen hat, das man nicht kochen muss. All diese Konserven muss man nicht aufwärmen. Man kann sogar kalte Erbsensuppe aus der Dose essen. Sie ist dann etwas dickflüssig, aber es geht.
Ihr Wissen gibt die Finnin weiter in kostenlosen Kursen. Dieses Mal in der Stadtbibliothek. Sie sitzt auf einem Podium, vor ihr mehrere Stuhlreihen. Eine gute Stunde referiert Maya zu dem 72-Stunden-Krisenprogramm und wie man es am besten umsetzt.
Man muss auch an die Hygiene denken. Es ist gut, Feuchttücher zu Hause zu haben.
Diese Prepper-Kurse gibt es flächendeckend im ganzen Land, damit die Menschen in Finnland vorbereitet sind, egal ob auf einen Stromausfall oder einen Krieg. Und viele sagen nach dem Kurs, da habe ich heute wieder was gelernt.
Ich habe mir nie viele Gedanken darüber gemacht, wie man Essen zubereiten könnte. Bisher dachte ich immer, das kann ich doch in der Mikrowelle machen. Die Tipps rund um das Essen waren gut. Aber auch diese positive Einstellung. Man kann das Ganze als Spiel sehen.
Was viele Menschen in Finnland immer wieder betonen, unsere Grenze zum Nachbarn Russland ist lang, über 1300 Kilometer. Und das macht ihnen Sorgen. Der Winterkrieg von 1939, er ist in allen Köpfen. Russland griff damals Finnland an, es gab viele Opfer. Die lange Grenze ist nicht leicht zu überwachen. Einer, der sich damit beschäftigt, ist Emil Castelhelmi.
Wir sehen, dass Russland seine alten Stützpunkte entlang der Grenze modernisiert. Sie verändern ihre Strukturen bei der Armee und bei der Luftwaffe. Sie erhöhen dauerhaft ihre Truppenstärke. Wir gehen davon aus, dass Russland weitermacht und seine militärische Infrastruktur und Stützpunkte ausbauen wird.
Mit Freunden hat Emil eine Firma gegründet. Sie nutzen frei zugängliche Informationen wie Geodaten und Satellitenbilder und werten die für ihre Kunden aus. Er glaubt, an den Stützpunkten hinter der Grenze will Russland Soldaten für den Krieg in der Ukraine ausbilden. Eine direkte Bedrohung für Finnland sei das noch nicht. Dennoch.
Natürlich macht es mir Sorgen. Einen baldigen Angriff, einen traditionellen Krieg, daran glaube ich zwar nicht, aber wir sollten die Situation im Auge behalten.
Das sieht Zivilschützer Tomi Rask genauso. Zurück im Schutzbunker. Rask ist unzufrieden mit der Krisenvorbereitung der Menschen in Finnland. Obwohl es Kurse, Internetseiten und Broschüren gibt, nur etwa ein Drittel hätte zu Hause vorgesorgt. Das ist ihm noch zu wenig.
Es ist eine kluge Entscheidung, vorbereitet zu sein. Sogar auf die schlimmste, die furchteinflößendste Situation. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Die Diplomatie wird am Ende siegen.
The diplomacy will win.
Wenn er recht behält, bleibt der Bunker für immer eine ganz normale Sportanlage. Nur eben 20 Meter tief unter Fels.
Sophie Donges war das darüber, wie man sich in Finnland auf mögliche Krisen vorbereitet. Ja, und das war's von der Weltzeit für dieses Mal. In der nächsten Folge bleiben wir in Skandinavien. Da geht's dann aber um die Debatte um Öl und Gas in Norwegen. Wir freuen uns, wenn ihr da wieder reinhört. Ich bin Katrin Materna und für heute sage ich danke fürs Zuhören.